Wir starten mit einer neuen Serie und diese Serie heißt Third Heaven, also dritter Himmel. Und wir werden die nächsten Wochen einige außergewöhnliche und wunderbare Dinge erleben. Amen. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie man viel Frucht bringt. Ihr werdet sehen, wie das alles zusammenhängt. Und ich möchte mit etwas ganz Grundlegendem jetzt starten, eben über den dritten Himmel. Also das ist nur so eine Einleitung. Wir gehen die nächsten Wochen mehr drauf ein. Heute möchte ich eine Grundlage legen, damit das ganze Außergewöhnliche, was wir dann auch erleben, irgendwie auch richtig schön in Gottes Wort verankert ist. Und dass ihr wisst, was es mit eurem Alltag zu tun hat. Also ihr werdet sehen, das heute ist eine Grundlage, die ihr braucht, die nächsten Wochen, die nächsten Monate, die nächsten Jahre und die uns hilft, in dieser Serie uns gut zu bewegen. Das gilt für alle hier vor Ort, auch in Marzahn. Herzlich willkommen, auch euch ein frohes neues Jahr und für alle, die am Livestream dabei sind. Wo kommt der Begriff dritter Himmel her? Also manche kennen ja den siebten Himmel, weil sie frisch verliebt sind oder mal verliebt waren oder sich mal wieder verlieben wollen. Die Bibel kennt eigentlich nur drei Himmel und wir lesen davon unter anderem im 2. Korinther 12. Da schreibt Paulus Folgendes aus der Hoffnung für alle Übersetzungen. Er schreibt, freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemandem. Aber ihr lasst mir ja keine Wahl. Deshalb will ich jetzt diesen Gedanken zu Ende führen und euch von Visionen und Offenbarungen berichten, die der Herr schenkt. Mag irgendjemand Offenbarungen und Visionen und übernatürliche Erlebnisse? Ich auch. Ich kenne einen Menschen, sagt Paulus. Übrigens redet er hier von sich, das ist gewiss. Also dieser Mensch, von dem er jetzt redet, ist er selber. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß Gott allein. Er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Also Paulus sagt, ich war im dritten Himmel. Dieser dritte Himmel nennt diese Stelle, ist das Paradies, das ist, wo Gott ist. Dieser Ort trieft von Wahrheit und von Gnade. Amen. Das ist genau dieser Ort, da gibt es keinen Mangel, da gibt es nur Hoffnung, nur Zuversicht. Da gibt es keine Ohnmacht, keine Depression, keine Hoffnungslosigkeit, da ist alles gut. Amen. Was Paulus dort erlebt hat, sagt, es ist unaussprechlich. Und an anderer Stelle sagt Paulus, Leute, wisst ihr was? Ich wünschte eigentlich zu sterben und dort zu sein. Das sagt Paulus nicht, weil er lebensmüde und depressiv ist, sondern weil er sagt, ich habe diesen Ort geschmeckt. Das ist so fantastisch. Eigentlich, wenn ich aussuchen dürfte, ich würde dorthin gehen. Das ist in gewisser Form gute Nachricht. Wir brauchen als wiedergeborene Christen keine Angst vor dem Tod haben. Amen. Das ist nicht die Botschaft. Wir haben was an zu tun dieses Jahr. Amen. Aber hey, das, was Gott vorbereitet hat, denen, die ihn lieben, das ist wunderbar. Paulus sagt, das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Das ist dieser dritte Himmel. Dieser dritte Himmel ist ein realer Ort. Die Bibel kennt ihn. Die Bibel, drei Himmel, der erste Himmel, nur kurz erwähnt, ist der Himmel, den du siehst, die blauen Wolken oder den grauen Himmel, wo es schneit, das ist der irdische Himmel. Der zweite Himmel, Epheser 2,2, ist der gesamte Raum der Lüfte, wo die Engelswelt ist, also gute Engel, als auch dämonische und gefallene Engel. Also es gibt den zweiten Himmel, das ist, wo die unsichtbare Welt tätig ist. Und dann der dritte Himmel, das ist das Paradies. Diese Serie jetzt über den dritten Himmel ist null theoretisch und irgendwie hat was mit Ewigkeit und Sterben und dann und wann zu tun, sondern die Serie ist super down to earth, so wie der Verlag, also ganz runtergebrochen, kleine liebevolle Schleichwerbung, ist runtergebrochen und hat was mit deinem Alltag zu tun und das werdet ihr die nächsten Wochen sehen. Diesen Ort kannte David auch schon im Alten Testament. Es wird ganz oft erwähnt, manchmal merken wir das nicht ganz, aber ich gebe euch ein Beispiel, Psalm 20, dort lesen wir. Ein Psalm, ein Lied von David. Er sagte, Herr, erhöre dich am Tag der Bedrängnis. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Jetzt, er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum. Dieses Heiligtum, dieser Ort ist nicht ein irdischer Ort. Das ist dieser himmlische Ort. Von Zion aus unterstütze er dich. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten, also dir hilft, aus seinem heiligen Himmel wird er dich erhören durch Rettungstaten seiner Rechten. Hey, diese denken an Wagen und an Rosse, das sind irdische Möglichkeiten. Wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Amen. Es gibt irdische Möglichkeiten, irdische Lösungen. Er sagt, nein, ich denke nicht an irdische Dinge. Ich denke an den Namen meines Herrn. Er wird mir helfen aus seinem Heiligtum, aus seinem heiligen Himmel. Von diesem dritten Himmel her werden Antworten und Lösungen kommen. Die sind dort da. Viel zu viele sehen nur die Herausforderung hier im ersten Himmel, was sich alles entwickelt. Dann nehmen sie vielleicht den zweiten Himmel wahr mit der ganzen dämonischen Bedrängnis. Das ist nicht falsch, was du wahrnimmst, aber du siehst zu wenig. Du musst sehen und hören und wissen, was im dritten Himmel los ist. Amen. Du brauchst eine himmlische Perspektive. Es reicht nicht, im Hier und Jetzt verortet und verankert zu sein. Wenn du nur im Hier und Jetzt lebst, stimmt Vers 9, dann krümmst du dich und fällst. Aber wir, die wir gelernt haben, aus dem Unsichtbaren, aus dem dritten Himmel zu leben, wir stehen und bleiben aufrecht. Amen. Möchte irgendjemand in 2025 stehen und aufrecht sein? Ihr wisst, der Himmel macht immer ein Foto. Also, ich gebe euch noch 10 Sekunden. Der Herr erhört dich am Tag des Rufens. Der Herr lädt uns ein, diesen Ort zu kennen und zu spüren. Was ich jetzt diese Tage erlebt habe, als ich mich da zurückgezogen habe, und nicht nur da, das ist mein Lebensstil. Ich versuche dort täglich hinzugehen. Wir sind dort versetzt, anderes Thema, aber diesen Ort wahrzunehmen und zwar spürbar wahrzunehmen. Wenn du das wahrnimmst, das wäscht alles rein, die Sorgen, das Bekümmertsein, die Ohnmacht, das Nicht-Ein-Noch-Auswissen. Wenn du diesen Ort kennst und schmeckst, da lebt sich's richtig gut. Dann bist du getränkt von Frieden, von Freude, von Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist das Leben im neuen Bund. Amen. Also es ist wichtig, dass du diesen Ort nicht vom Hörensagen kennst, wie so ein Land, was ganz fern ist, hinter den 7 Bergen. Dort gibt es irgendwo dieses tolle Königreich, sondern nein, das Reich der Himmel, sagt Jesus, ist zum Greifen nahe gekommen. Du bist sogar an diesen Ort versetzt, sagt der Hebräerbrief, der Epheserbrief, und du sollst ihn kennen, schmecken und wissen, wie du im Alltag dich dort drin bewegst. Das werden wir uns anschauen. Wichtig ist, dort sind die Antworten, die Lösungen, die Strategien, alles, was du brauchst. Amen. Jesus, und ich denke, das bewegt uns alle im Jahr 2025, wir wollen, dass Gott durch unser Leben verherrlicht wird. Amen. Das ist unser Ziel. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und dass ihr meine Jünger seid, dass ihr meine Schüler seid. Hey, du bist gerufen, dieses Jahr Frucht zu bringen. Du bist gerufen, mit deinem Leben einen Unterschied zu machen. Das kannst du kaum, wenn du aus dem letzten Loch pfeifst, wenn du gerade so dich über Wasser hältst und nicht ein noch ausweist. Wenn das letzte Jahr so war, soll das kommende Jahr nicht so sein. Du sollst Frieden haben, Freude, Kraft haben. Du sollst gegründet sein in deinem Gott. Und zwar, weil du ihn wirklich kennst. Du sollst Frucht bringen. Du sollst ein Segen sein. Und zwar, weil du sein Jünger bist, weil du es machst wie Jesus. Du sollst sein Schüler sein. Du sollst es ihm gleich tun. Und Jesus, das ist nämlich sein Lebensgeheimnis. Warum war Jesus so fruchtbar? Weil er aus dem dritten Himmel heraus gelebt hat. Jesus zieht sich zurück, er betet die Nacht und er sieht genau, wer die 12 Leute sind, die am nächsten Tag berufen soll. Er hat nicht das getan, was er wollte, sondern er war engstens mit seinem Vater verbunden. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Das ist anders beschrieben, wie aus dem dritten Himmel herausleben. Zu merken, was läuft im Unsichtbaren und sich auf das einlassen und dem nachzufolgen, in deinem Business, in deiner Familie, in deinem Herzen. So funktioniert Leben. Amen. Ich liebe Träume. Ich habe zum Jahresende mal in meinen Notizen Traum und Traumsequenz eingegeben und dann kommt eine Liste, ich glaube von 90 oder so Dateien aus den letzten 10, 12 Jahren. Einfach die Träume über die Gemeinde, über die Stadt, über mein Leben, so oft über mein Leben, Dinge über mein eigenes Herz, wo ich nicht weiter weiß, wo Gott mir Antworten gibt. Weißt du, wie gut es sich lebt, wenn Gott dir in deinem eigenen Leben hilft? Wenn Gott dir zuarbeitet, wenn Gott dir rät, wenn Gott dir Dinge zeigt über sich, das lebt sich schon sehr angenehm und viel leichter. Amen. Das ist, um was es geht. Wir sollen aus seiner Realität, aus dem dritten Himmel raus leben. Jesus sagt, ich tue das, was ich meinen Vater tun sehe. Wir sollen es machen wie Jesus. Und dann, wenn wir so leben, dann werden wir viel Frucht bringen. Und jetzt seht ihr es auf der nächsten Folie. Jesus brachte viel Frucht, weil er aus dem dritten Himmel heraus lebte, aus der engen Beziehung mit seinem Vater, weil er gesehen hat, was der Vater tut. Er hat gesehen, was dort abgeht und was möglich ist. Wasser zu Wein. Wow, wir haben ein Problem bei der Hochzeit. Was siehst du? Wasser kann zu Wein werden. Amen. Ist nicht sehr logisch, aber sehr biblisch. Es ist sehr biblisch. Es ist sehr himmlisch. Es ist sehr natürlich im Reich Gottes. Amen. Dass Wasser zu Wein wird. Dass im Maul des Fisches die Steuer ist, die du brauchst. Es ist sehr natürlich, dass Wunder in deinem und meinem Leben passieren. Möchte irgendjemand Wunder? Und zwar nicht nur, weil du in Not bist, nicht nur, weil du nicht mehr weiter weißt, sondern Wunder, das Übernatürliche, das Himmlische soll in deinem Leben gegenwärtig sein. Amen. Ihr seid mir viel zu leise, aber es ist trotzdem wahr. Amen. Ich würde jubeln. Okay, Johannes 15, Vers 7, darauf kommt es jetzt an. Wie? Wie bringen wir viel Frucht? Was ist das Entscheidende? Jesus sagt Folgendes. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Also ich möchte, dass ihr kurz jetzt diesen Zusammenhang versteht. Wenn wir viel Frucht bringen wollen, dann müssen wir erleben, dass unsere Gebete erhört werden, dass Dinge passieren, dass Dinge zustande kommen. Und Jesus sagt, ja, wie passiert denn das, indem ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben? Und jetzt hört kurz zu, darüber möchte ich die verbleibende Zeit reden. Wie wir darauf achten, dass seine Worte in euch bleiben. Und ich möchte euch ein paar Dinge nennen, Fallen, die das wegnehmen, dass sein Wort in dir bleibt und dass du in ihm bleibst. Das ist mein Hauptthema heute bei diesem ersten Gottesdienst 2025. Aber mein eigentliches Hauptthema ist der dritte Himmel. Also ich habe mir das so vorgestellt. Stell dir vor, ich erzähle dir von einer Insel, wo alle Ressourcen sind, Gold und Diamanten und all die Dinge, die man braucht. Ich sage, auf dieser Insel ist alles, was wir brauchen. Das ist das Thema. Es geht um diese Insel. Hört ihr es? Aber jetzt erzähle ich euch, du brauchst ein Schiff, um zu dieser Insel zu kommen. Dann denkst du, ah ja, Schiff ist das Thema. In gewisser Form. Aber ich möchte darüber reden, dass du auf diesem Schiff rudern musst. Ah, rudern ist das Thema. Ja, in gewisser Form. Wie du gut rudern kannst. Und das hat mit genügend Schlaf und gesunder Ernährung zu tun. Ah, gesunde Ernährung ist das Thema. Genügend Schlaf. Ja, heute ja. Heute will ich mit dir über gesunden Schlaf, nicht wirklich bildlich gesprochen, und gesunde Ernährung sprechen, damit du rudern kannst, damit das Schiff sich bewegt. Aber es geht um die Insel. Mir geht es darum, dass wir an diesem Ort leben, im Verborgenen, dass wir diesen Ort kennen und ich möchte es runterbrechen, dass du weißt, was braucht es hier, heute, morgen, Montag, damit das deine Realität wird, dass du aus diesem Ort heraus leben kannst. Was hat es mit gesundem Schlaf und gesunder Ernährung ganz praktisch heruntergebrochen zu tun? Das heißt, die heutige Predigt, könntest du denken, ach, es ging um gesunde Ernährung und Schlaf und Rudern, aber nur im größeren Bild. Nur mit dem Kontext des dritten Himmels. Habt ihr verstanden? Amen. Also schauen wir uns was über das Rudern und die gesunde Ernährung an. Ein unbekanntes oder bekanntes Gleichnis, je nachdem, wie lange du schon mit dem Herrn lebst. Wenn du frisch hier bist, hast du es vielleicht noch nie gehört oder am Livestream. Wenn du lange mit Jesus unterwegs bist, hast du es gewiss schon mal gelesen. Es ist eins der Gleichnisse, was fast in allen Evangelien steht, nämlich das Gleichnis vom Sämann. Ich erzähl's euch. Es gibt einen Mann, der hat Samen. Und dieser Mann streut den Samen aus. Und Jesus erzählt diese Geschichte und sagt, dieser Samen fällt nun auf unterschiedlichen Boden. Und ich lade dich ein, gerade wenn du dieses Gleichnis hörst, dass du es heute mal so hörst, als ob du es noch nie gehört hast. Und ich sage, ah ja, kenne ich, weiß ich. Sondern hörst dir so an, als ob du es noch nie gehört hast, weil es geht um den gesunden Schlaf und die gesunde Ernährung, damit du rudern kannst, damit das Schiff sich auf die Insel bewegt, wo Gold und Myrrhe und Weihrauch und alle Ressourcen und Diamanten und alles andere Gute ist. Halleluja. Amen. Also, der Seemann streut den Samen aus. Und er fällt auf vier unterschiedliche Böden. Jesus sagt, der erste Boden ist ein Weg. Der Samen fällt auf den Weg. Und dann heißt es von diesem Weg, dass dort, also ich guck mal kurz, genau, mit vier Böden, da könnt ihr es nachlesen. Ein Mann sät Samen auf den Weg, auf den Felsen, unter Dornen und Disteln und auf guten Boden. Also das sind die vier Böden erstmal. Ein Weg auf Felsen, zu Dornen und Disteln und dann auf richtig guten Boden. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, welchen Boden wir wollen. Selbst wenn du das Gleichnis noch nie gehört hast, du willst den guten Boden haben. Und er erzählt es und dann erklärt er ein bisschen was dazu. Beim ersten Weg geht es darum, das seht ihr hier, er sagt, der Samen, der auf den Weg gesät wird, da kommen Vögel und die picken den Samen einfach weg. Okay, zweiter Boden, der Felsen. Da sagt er, er sieht, wie dieser Same schnell aufgeht, also er macht ein paar Wurzeln. Aber weil da ein Felsen kommt, kann der Same, die Wurzel nicht weiter wachsen. Und weil das Wachstum in die Tiefe nicht mehr möglich ist, fängt es gleich an, sichtbar zu wachsen. Also es kommt eine Frucht hervor, es wächst etwas sichtbar. Aber dann kommt die Sonne, es kommt Hitze und dann verdorrt dieses Gewächs ganz schnell, weil es einfach keine Wurzeln hat. Das andere Gleichnis sagt, weil da zu wenig Feuchtigkeit ist, das heißt, es verbrennt und weil es keinen Tiefgang gibt, keine Wurzel, kann auch nichts Neues kommen, es verdorrt komplett. Also auch nicht so ein guter Boden. Dritter Boden, Disteln und Dornen. Es wird unter die Disteln, nee, die noch nicht, doch, genau, die ist gut. Disteln und Dornen, es wird unter Dornen gesät. Jetzt geht nicht nur die Frucht auf, sondern die Dornen wachsen auch. Und die Dornen wachsen und sie ersticken das, was eigentlich der Samen hervorbringen soll, weil sie viel schneller und viel massiver wachsen. Und dann der letzte Boden ist der gute Boden. Da sagt Jesus, da bringt es 30, 60 und 100-fach Frucht. Halleluja. Wer will den guten Boden? Marzahn, Livestream? Preis dem Herrn. Wichtig ist, 30, 60 und 100-fach. Es bringt unterschiedlich viel Frucht. Das ist ein anderes Thema. Ich habe schon im Anfang empfunden, manche von euch, ihr bringt echt 30-fach Frucht, aber weil ihr euch immer mit Hundertern vergleicht an manchen Stellen, habt ihr das Gefühl, ihr würdet nicht Frucht bringen und das ist eine Lüge. Manche von euch, ihr bringt wirklich Frucht. Es ist vielleicht nicht so viel wie andere oder es sieht anders aus. Bitte vergleicht euch nicht. Manche bringen 30, manches bringt 60, manches 100-fach Frucht. Und es ist dann in unserem Leben, in Seasons und in Bereichen unterschiedlich. Sei ein Original. Halleluja. Also, es geht darum, bevor ich es auslege, dieses Gleichnis oder das, was Jesus ausgelegt hat, für uns runterbreche. Es geht darum, nochmal kurz das große Bild. Wir sind gerufen, aus dem Unsichtbaren, aus dem dritten Himmel zu leben. Das zu sehen, was Gott sagt. Das zu hören, was Gott sagt, das wahrzunehmen. Und damit das beständig funktioniert, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren für dein Leben, damit das klappt, musst du lernen, dass das, was Gott redet, da kommen wir gleich, zu dieser Samen ist das, was Gott redet, ich präzisiere es gleich, dass das, was Gott redet, dass es in deinem Herzen auf guten Boden fällt. Damit das, was du im Unsichtbaren wahrnimmst, was verfügbar ist, was da ist, in deinem Leben Auswirkungen hat, also du auf die Insel kommst, was wichtig ist, damit du dort ankommst, ist, dass du lernst, die Worte Gottes, das, was Gott zu dir spricht, in deinem Herzen, dass es auf guten Boden fällt und dass es nicht durch drei negative Böden geraubt wird. Amen. Deswegen reden wir über diese Böden. Wichtig ist schon, Sneak Preview, es ist deine Verantwortung. Der Boden ist kein Schicksal. Oh Mist. Sondern es ist unsere Verantwortung, darauf zu achten, dass der Same auf guten Boden fällt. Schau mal deine Nebenperson an, segne sie und sag, du sollst einen guten Herzensboden haben. Genug gesegnet. Amen. Wir legen das Gleichnis aus. Erstens. Der Seemann, so sagt es Jesus, ist Gott selber. Also Gott teilt Samen aus, das ist das Wort Gottes. Gott selber spricht. Gott spricht durch sein Wort. Du musst dieses Wort kennen und lieben. Wenn du keinen Hunger hast, wir beten heute, es ist eine Gnade. Du sollst richtig Hunger nach Gottes Wort haben. Amen. Du sollst Gottes Wort kennen, das ist der Same. Aber Gottes Wort ist auch die prophetischen Worte, die über deinem Leben ausgesprochen worden sind. Wenn ihr euch unseren Jahresrückblick, diese kurze Predigt, 30 Minuten zwischen den Jahren oder am 1. Januar noch nicht angehört habt, hört es euch an, das ist wichtig, dass wir wissen, wie gehen wir mit prophetischen Worten um, wie tun wir manche Worte des vergangenen Jahres einordnen, wie positionieren wir uns für 25. Die prophetischen Worte sind Worte Gottes, die wir in einem guten Herzen tragen sollen und dafür sorgen sollen, dass sie Frucht bringen. Amen. Es ist aber auch das gepredigte Wort. So eine Predigt heute, wenn das Wort Gottes ausgelegt wird, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, aber auch in Kleingruppen, in deiner Familie, bei eurer Andacht, ist auch das Wort Gottes, was ausgeteilt wird. Also das Geschriebene, das Prophetische und auch das gepredigte Wort ist das Wort Gottes. Jesus sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, das ist ja unser Ziel, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Das wollen wir. Wir wollen viel Frucht bringen. Wir wollen Gebetserhörung. Wir wollen aus dem dritten Himmel leben. Also, wie bleibt es in uns? Es bleibt nicht in dir, wenn das Wort Gottes auf den Felsen, auf den Weg fällt. Der Weg, da haben wir gelesen, ist, da kommen die Vögel und picken es weg. Und Jesus legt es aus. Er sagt Folgendes. Wenn es auf den Weg fällt, dann ist es, dass jemand das Wort Gottes hört. Also er hört die Predigt, er hört das prophetische Wort, er liest die Bibel, aber er versteht es nicht. Und dann kommt der Feind und raubt das Wort und nimmt es weg. Also du hast es gehört, du hast dir sogar die Zeit genommen, 30 Minuten zuzuhören, aber du hast es nicht verstanden. Der Feind kommt und raubt es dir und es ist so, als ob du es nie gehört hättest. Hör zu, in gewisser Form hat es gewiss was mit intellektuell Verstehen zu tun. Also ich habe manchmal schon im Physikunterricht das Gefühl gehabt, dass die Vögel es einfach weggepickt haben, was der Herr Physiklehrer da so gesagt hat, weil ich einfach nichts verstanden habe. Und dann kannst du es auch nicht anwenden, weil es auf keinen guten Boden fällt. Du einfach nur Hieroglyphen. Bei anderen ist es Französisch gewesen, beim nächsten war es whatever. Jeder hat es, wo du das Gefühl hast, ich habe gut zugehört, aber ich habe nichts verstanden. Natürlich. Wenn du hier bist das erste Mal oder jemand sehr kompliziert predigt, hat es schon manchmal das Gefühl, man hört etwas, aber man versteht es nicht wirklich und deswegen kann es keine Frucht bringen. Das stimmt. Und deswegen wollen wir gut predigen, wir wollen verständlich predigen, wir wollen nachfragen, wenn man was nicht verstanden hat. Ja, was ist denn das Lamm, das geschlachtet ist? Irgendwie komisch, dass ihr von Blut hier redet und singt. Gute Fragen, das wollen wir erklären und darlegen, sodass es Sinn macht. Amen. Dann hat es auch wirklich damit zu tun, dass wir beten, dass wirklich ein Geist der Offenbarung da ist. Also wir beten für Gottesdienste, dass wirklich die Predigt, das gesprochene Wort, dass Gott reden kann durch das, was gesagt wird. Ja? Also das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass der Hauptpunkt hier wirklich im hebräischen Verständnis ist. Hebräisches Verständnis, wenn man von Verstehen spricht, hat nicht mit intellektuellem Nachvollziehen zu tun, sondern mit Tun. Wenn der Hebräer sagt, du hast es verstanden, wenn die jüdische Kultur sagt, du hast etwas verstanden, dann hast du nicht intellektuell etwas ergriffen, sondern du hast es getan. Also wenn ich über Barmherzigkeit zu dir predige und du spürst, oh, dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, total stark, das bedeutet, wenn jemand in Not ist da draußen und echt was braucht, dann fühlt man das und dann bleibt man stehen, obwohl man einen Termin hat und gibt ihm vielleicht 5 Euro oder kauft ihm ein warmes Getränk. Das habe ich richtig verstanden in der Predigt. Wenn du dann rausgehst aus dem Gottesdienst und an ihm vorbeiläufst, dann hast du es hebräisch nicht verstanden. Dann denkst du, ich habe es verstanden intellektuell. Du denkst, du weißt etwas, aber du weißt doch gar nichts. Es ist dir geraubt, du bist sogar noch getäuscht. Weil du denkst, ich habe es ja, das Thema, aber du lebst gar nicht, was du eigentlich weißt. Das heißt, Dinge, die Gott uns sagt, müssen gehört und umgesetzt werden. Es reicht nicht, dass du sagst, boah, dieser Impuls mit dem Predigtaufschreiben war echt mega. Und dann irgendwie nochmal nachlesen in der Woche. Richtig stark. Und wie oft hast du es gemacht? Ich frage jetzt nicht. Es reicht nicht, dass wir etwas bejahen und sagen, ja, Gebet ist toll. Diese Predigt über ohne Gebet kein Durchbruch. Mega stark, ey. Hat mich so angesprochen. Ich verstehe aber gar nicht, warum kein Durchbruch kommt. Hat sich was verändert in deinem Gebetsleben? Bist du Schritte gegangen? Bist du vorwärts gegangen? Oder hier auf Beziehungsebene, ihr kennt ihr gute alte Beziehungstipps. Immer, man darf nie sagen oder nie immer sagen. Immer tust du, nie tust du. Das killt jede Beziehung. Wenn du es noch nicht weißt, wir haben ja auch diesen kurzen Kurs, beziehungsfähig jetzt auch, dann nur 5-mal, aber schöne heiße Eisen, vielleicht genau richtig für dich. Meine Tochter hat zu mir gesagt, als ich gestern ein bisschen ärgerlich was gesagt habe oder vorgestern, immer, na. Ich sage, das sagt man nicht immer, Papa. Ich sage, das stimmt. Fast immer. Also das eine ist Wissen und intellektuell verstehen. Das andere ist, dass wir es leben, dass es durch uns durchgeht, dass wir das anwenden. Habt ihr das? Jesus sagt, es bringt nichts, wenn wir Hörer sind und es nicht umsetzen, dann wird es dir einfach weggepickt. Dann kann es nicht 30, 60, 100-fach Frucht bringen. Wenn du weißt, boah, ja, so ein Rhythmus in der Gegenwart Gottes, ein Leben, wo ich in seinem Wort bin, das würde total Sinn machen, aber du dein Leben nicht anpasst, du nicht deine Struktur veränderst, du nicht früher ins Bett gehst, du nicht anfängst, die Bibel zu lesen, dann bleibt es einfach nur Theorie, es verändert nichts, das bringt nichts. Halleluja. Okay, vielleicht letzter Gedanke dazu. Auf dem Weg, man kann sich's merken, man hat's nur by the way gehört oder beiläufig. Einfach so, ja, ich habe es schon mitbekommen, aber es hat nicht wirklich etwas in meinem Leben getan. Es hat nicht wirklich etwas unterschieden. Nur by the way und beiläufig. Nein, setzt die Dinge um. Bitte auch jetzt, wenn du merkst, es betrifft dich, mach was damit. Denk nicht nur, ah, das betrifft hier. Ich weiß genau, wen es betrifft in meiner Life Group oder in meiner Familie. Hoffentlich hört sie diese Predigt. Sondern, wenn es dich betrifft, setz es um. Amen. Zweitens, Felsen. Was sind Felsen? Jesus sagt über den Felsen Folgendes. Es sind Menschen des Augenblicks. Das ist total krass. Ich glaube, da fühlen sich viele angesprochen. Wir sind übrigens alle irgendwo da drin und vielleicht auch in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich oder mal gerade mehr dort, je nach Charakter, ist aber keine Ausrede. Was sind Menschen des Augenblicks? Menschen des Augenblicks, sagt Jesus, sind Personen, die total euphorisch sind, wenn sie was hören. Gebetshaus, dabei zu sein, woo, 24/7 Prayer, Halleluja, ich spüre das total. Ich bin da total dabei. Wie machen wir das? Das ist genau mein Ding. Ich bin all in, Halleluja, genau meins. Oder du hast die Predigt über den Zehnten gehört, die Zeugnisse und denkst, fantastisch, ab jetzt geht's los. Jeden Monat, Zehnter wird überwiesen, brutto, von allem, was ich geschenkt bekomme, genauso. Alles, was es an Weihnachten gab, genauso. Von allem Weihnachtsgeld, genauso, Amen. Und sagst, das ist genau meins, da bin ich total dabei. Oder was bei Getting Ready über Beziehungen und dieses mutig auch mal daten und jemanden kennenlernen und denkst, jetzt spüre ich es. Ich spüre es total. Ich fühle es herrlich. Ich habe die Zeugnisse gesehen. Dann habe ich geheult richtig dort in der Salbung. Habe richtig gemerkt, wie Gott meine Wunden weggewaschen hat und mich ermutigt hat und gesagt, volle Kraft voraus. Ich bin voll drin. Dieses Jahr wird mein Beziehungsjahr. Wuhu! Menschen des Augenblicks. Und dann sagt Jesus, kommt aber 100% Bedrängnis. Es kommt Bedrängnis oder er sagt sogar Verfolgung. Es kommt Widerstand, es läuft nicht so wie gedacht, es ist härter als gedacht, es dauert länger als gedacht, es gibt mehr Kurven als gedacht, es ist müßiger als gedacht, es ist anstrengender als gedacht. Und dann sagt er, das ist die Sonne, die kommt. Und dann ist die Euphorie von der Salbung, vom Sonntagsgottesdienst, vom Podcast, den du beim Joggen gehört hast, genauso schnell wie es da war, schon wieder verpufft. Einfach weg, einfach vorbei. Menschen des Augenblicks. Schau nicht auf andere, schau mal dich an. Ob dich das betrifft? Ist es etwas, wo du merkst, du bist schnell zu begeistern, aber sobald Widerstand kommt, vielleicht hast du dich aufgemacht in eine neue Stadt, du hast es gehört und dann merkst du, boah, jetzt bin ich angekommen oder du merkst, du willst umziehen und merkst, boah, ich finde nicht gleich eine Wohnung und wo soll ich dann überhaupt arbeiten? Ach, und läuft gar nicht so rund wie gedacht. Ach, ich bleib doch hier in meiner kleinen, in Bottrop oder Köln oder wo auch immer. Vielleicht hat Gott doch nicht Berlin oder Hamburg oder was auch immer gesagt. Oder hast gespürt, Gott ruft dich in Mission und dann musst du all diese Fragen klären und merkst, ach, ist viel zu anstrengend. Oder hast dich selbstständig gemacht und dann ist es nicht nur selbstständig und das tolle prophetische Wort. Jetzt kommt Selbstführung, aufstehen, selber organisieren. Dann musst du Buchhaltung machen und Aufträge heranziehen und dieses und jenes und merkst, boah, das hat gar niemand gesagt, das war gar nicht im prophetischen Wort drin. Das klang viel und du wirst Erfolg haben und du wirst das Königreich finanzieren. And God gives you much favor. Und du hast gespürt und geshaked und yes gesagt. Und dann kommt die Realität und du denkst, boah, ist das anstrengend. Bedrängnis, Herausforderung, länger, mehr Kurven. Ihr habt es vielleicht mal gehört, bei prophetischen Worten sagt man oft, dass man nur die Bergspitzen sieht. Ah ja, und dann sehe ich das und dann sehe ich das und das. Und keiner erzählt dir manchmal von dem. Kennt ihr das in den Bergen? Sieht ganz nah aus. Und dann gibt es da Täler und Wege und Kurven. Und du denkst dir, ach du liebe Zeit. Wir sind im Sommer wo hochgewandert im Allgäu. Und dann siehst du auch, es ist schon da. Aber du, eigentlich ist es schon da. Aber dann musst du noch einige Runden drehen, bis wir dann endlich da waren. Manchmal gibt es auch richtige Verfolgung. Menschen finden es gar nicht so toll, was du toll findest. Menschen reden gegen dich. Vielleicht verfolgen sie dich richtig, weil du Jesus angenommen hast. Vielleicht reden sie aber auch schlecht über dich. Vielleicht verleumden sie dich. Vielleicht rümpfen sie die Nase. Vielleicht verspotten sie dich. Vielleicht machen sie dich lächerlich und du merkst, Mann, ich will gar nicht alleine stehen. Wieso stehe ich plötzlich alleine dafür, dass ich Position übernommen habe? Wieso sind die Leute plötzlich nicht so mutig an meiner Seite, wie ich es mir gedacht habe? Wieso sagen Leute nichts, aber ich spüre doch, dass sie nicht mehr richtig dabei sind in meinem Herzen. Du hast vielleicht für Wahrheit Position übernommen. Du hast sie vielleicht zu Dingen gestellt, vielleicht warst du loyal und andere Leute haben gesagt, ich mag deine Loyalität nicht und sind gegangen, haben dir den Rücken gekehrt und rufen nicht mehr so oft an und wenn du nachfragst, sagen sie, doch, doch, ich melde mich, aber de facto melden sie sich schon seit anderthalb Jahren nicht mehr und es hat wahrscheinlich nicht damit zu tun, dass sie nicht so viel Zeit haben, sondern dass sie dich meiden und ghosten und eigentlich keinen Bock auf dich haben, weil du klar warst. Und dann, sagt Jesus, bringen Menschen des Augenblicks nichts zur Reife. Sie spüren eine Euphorie, aber es verbrennt einfach nur. Und es ist kein Schicksal. Und du kannst ja auch nicht ausruhen auf so einem Charakterbild. Ja, ich bin ja Sanguiniker oder wie die Dinge heißen. Ich freue mich so, ich bin so lebensleicht und so. Und wenn es ein bisschen anstrengend wird, das ist schon cool, dass du so bist und auch von Gott so gemacht. Aber das ist keine Ausrede. Wir müssen Dinge zur Geburt bringen. Wir können nicht zurückweichen, weil das Leben hat Bedrängnis, das Leben hat Verfolgung und du hast den Geist Gottes, der in dir ist und der ist bestimmt, der hat dich sanguinisch, wenn es stimmt, gemacht, ja, aber der hat dir all die anderen Gnaden gegeben, die du brauchst, um ein fruchtbares Leben zu leben. Amen. Mal kurz schauen, ob da noch was zu fehlt, aber ich glaube, das war's. Genau. Wenn dich das betrifft, nee, zum Felsen will ich noch was sagen. Dieses Bild vom Felsen, glaube ich, hat mit dem Herzen zu tun. Ich möchte dich einladen, wenn es herausfordernd wird, kommen ja Dinge hoch, mache ich was falsch? Wo ist Gott? Wütend. Und diese Fragen, die hochkommen, wenn Dinge herausfordernd werden, nicht Schwamm drüber, nicht einfach ausbrechen, nicht einfach Thema wechseln, sondern lass mal Tiefe in deinem Herzen zu. Ich habe empfunden, dass manche von diesen Felsen sind in euren Herzen. Da ist einfach eine Oberflächlichkeit, dass alles wuh, immer wuh. Und wenn es nicht wuh ist, ist es zu anstrengend. Und Gott sagt, ich möchte in die Tiefe gehen, in deiner Persönlichkeit. Ich möchte, dass diese herausfordernden Phasen dich zu deinem Herzen bringen, zu deinen Lebensfragen, wo du dich überfordert, alleine, ohnmächtig fühlst, dass du davon nicht abhaust, sondern Gott in die Augen schaust und sagst, Gott, hier ist was viel zu oberflächlich. Hier ist gar kein Tiefgang. Hier ist gar keine Wurzel, die reingegraben ist, dort, wo das lebendige Wasser eigentlich ist. Du hast eine Quelle in dir, wo Leben, lebendiges Wasser fließt, wo Hoffnung ist, wo Zuversicht ist. Aber wenn du immer, wenn Druck da ist, wenn es nicht so läuft, wie es dir gefällt, wenn es herausfordernd ist, du abhaust, du das Thema wechselst, du andere schuldig machst, machen auch manche, da sind immer die Umstände schuld. Die Behörden, die deutsche Bürokratie, die Nachbarn, die Mutter, die Lebenswunden, Trauma. Trauma ist das Neueste. Ich verstehe, dass es Trauma gibt, aber es darf keine Ausrede sein. Wirklich nicht. Ich weiß, dass es Trauma gibt. Aber hey, unser Gott ist fähig, alles zu erlösen und jede Lebensgeschichte zu erlösen. Amen. Und ihr müsst zulassen, dass Dinge in die Tiefe gehen, dass ihr hinschaut und dass dieser Felsen, diese harte Stelle in euch aufgelöst wird, dass es weich wird, dass da eine Tiefe kommt, dass diese Wurzeln sich durchgraben dort, wo lebendiges Wasser fließt, damit ihr merkt, boah, ich habe etwas gefunden, was richtig die Dinge zur Reife und zum Durchbruch bringt. Flieht nicht vor herausfordernden Situationen. Letzter Satz dazu. Wörtlich steht dort, wenn Bedrängnis und Verfolgung kommt, dann ärgern sie sich oder sie nehmen Anstoß. Es ist einfach dieses, Mann, warum ist es so anstrengend? Warum ist es nicht so, wie ich es mir gedacht habe? Ärger dich nicht, sondern flieh zu Gott. Sag nicht Schwamm drüber, sondern schrei zu Jesus. Jesus, hilf mir. Hey, wenn Gott eine Enge zulässt bei dir, dann nicht, weil er dich quälen möchte, sondern wenn Gott sie zulässt, dann, weil er etwas in dir bauen möchte. Hau nicht ab, sondern lass Gott diesen Felsen auflösen. Amen. Okay. Die Dornen. Die Disteln. Was sind es? Jesus sagt es eindeutig in allen drei Gleichnissen. Lest sie euch mal durch. Es sind erstens die Sorgen der Zeit. Es ist der Betrug des Reichtums. Es sind die Vergnügungen des Lebens. Und es ist die Begierde nach den übrigen Dingen. Jesus sagt, es gibt jetzt auch Personen, da redet Gott prophetisch, da redet Gott durch sein Wort, da redet Gott durch die Predigt, aber es landet in deinem Herzen unter Dornen und Disteln. Was sind die Dornen und Disteln? Sorgen des Zeitalters. Da will was heranreifen, aber anstatt, dass du nachdenkst und meditierst, was Gott zu deinem Leben gesagt hat, denkst du nach über den Krieg, die schwierige Wirtschaftslage, die Probleme in deiner Familie, eine neue Pandemie, ob die Impfung jetzt gut oder nicht gut war, dieses und jenes, du sorgst dich um Dinge des Zeitalters, du investierst Energie und Kraft, aber in die falschen Dinge. Du drehst dich, das ist viel subtiler, das kommt viel schleichender, aber es lullt dich ein, du denkst und sorgst dich, das klappt nicht. Anstatt zu meditieren, dass dem, der glaubt, alle Dinge möglich sind, Amen, dass der sagt, hey, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, die auf den Herrn harren, werden nicht beschämt werden, anstatt dass du dich damit füllst, das Wort Gottes meditierst du Sorgen, Probleme, Ohnmacht, dieses, jenes, Horrorszenarien, und die Disteln wachsen und sie ersticken das, was Gott so wunderbar bei der 3,5 zu dir gesagt hat. Es war toll die ersten 2 Wochen, aber seitdem wuchert die Sorgen. Bei manchen sind es nicht die Sorgen, sondern der Betrug des Reichtums. Es ist Betrug. Es ist Betrug. Reichtum ist Betrug. Gott möchte Menschen segnen, wirklich. Und Gott segnet Menschen und Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Aber manche suchen da drin ihr Lebensglück, ihre Erfüllung, ihr Mehrfrieden, sich besser fühlen, ihren Status, ihr Statussymbol. Und es ist ein Betrug, es ist Fake. Und ihr denkt in einer falschen Art und Weise darüber nach, es sind Disteln, die das eigentliche Leben bei euch ersticken. Kann man weiter darüber nachdenken? Ich möchte noch was über Vergnügungen des Lebens und Begierde nach den übrigen Dingen sagen. Vergnügungen des Lebens. Wisst ihr? Es sind Dinge, die nicht unbedingt böse sind. Manche sind auch echt sündhaft, aber manche sind nicht unbedingt böse. Aber man wird eingelullt von Dingen des Lebens, die eigentlich nebensächlich sind. Ich habe bei mir aufgeschrieben, du denkst nach immer über Körper, noch trainierter, noch schöner. Da ist nichts falsch dran, mach Sport, alles gut, aber es ist irgendwie zu groß. Du bist immer in diesem Körperkult. Im nächsten Urlaub, veganere Wurst, noch besserer Kaffee. Dann warst du im Urlaub, dann denkst du dir über das neueste technische Gerät nach. Leute, die sind im Urlaub und dann brauchen sie aber ein neues Gerät, um wieder Freude zu haben. Und das Neueste dieses. Und dann sind sie schon wieder bei der Urlaubsplanung. Und das ist irgendwo nicht falsch, aber du kümmerst dich um lauter Nebensächlichkeiten und die Disteln wuchern. Und du brennst gar nicht für das, was Gott eigentlich in deinem Leben tun möchte. Es ist die Vergnügungen des Lebens. Nicht unbedingt Sünde und doch Nebenschauplätze. Doch unwichtig. Und die Begierde nach den übrigen Dingen. Ganz interessant. Es ist subtil und es wuchert. Der Geist Gottes, ich habe das bei mir gemerkt, in der Vorbereitung. Ich habe richtig dem Herrn gesagt, an 2, 3 Stellen, da wuchert was und ich möchte, dass du diese Disteln rausreißt, weg damit. Völlig nebensächlich, völlig egal, völlige Nebenschauplätze, die viel zu viel Energie nehmen, viel zu viel Kraft wegnehmen. Ich will brennen für das, was dir wichtig ist. Ich will meditieren über das, was dir wichtig ist. Ich möchte, letzter Boden, in einem guten Boden, in einem guten Herzensboden das Wort aufnehmen, dann möchte ich es also hören und aufnehmen. Ich möchte es bewahren, beschützen, so sagen das die verschiedenen Evangelien. Und dann möchte ich Frucht bringen mit Ausharren. Frucht bringen mit Ausharren. Seht ihr, was bei diesem vierten Boden drin ist? Es sind lauter Dinge, die du tun kannst. Du bist nicht, lass die Folie noch, du bist nicht deinem Schicksal ausgeliefert. Du kannst das Wort hören und es aufnehmen, nicht am Weg, sondern du knetest es hinein, indem du es tust. Du nimmst es und sagst dir, ich mach was mit dieser Predigt. Ich mach mich fest mit dieser Predigt. Ich knet sie in den Boden rein. Das bleibt nicht auf dem Boden und dann wird's weggepickt. Das geht in die Erde hinein. Und dann, wenn es herausfordernd wird und etwas nicht so läuft, haue ich nicht ab und ändere das Thema, sondern ich stelle mich dieser Enge in meinem eigenen Herzen, da wo dieser Felsen ist, und ich flüchte zu Gott und ich möchte, dass da Wurzeln wachsen und dass da ein Tiefgang kommt in Gott. Und drittens, ich werde mich nicht mit billigem Trost, mit billigen Vergnügungen, mit Begierden nach den übrigen Dingen irgendwie trösten und irgendwie berauschen. Seid nicht berauscht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern berauscht euch mit dem Geist Gottes. Ich werde nicht mich um Sorgen kreisen und um Nebenschauplätze, sondern ich werde mich um die Dinge kreisen, die wirklich wichtig sind. All die Dinge für den guten Boden sind in deiner Hand. Du kannst ein Boden sein, wo kein Weg ist, wo Dinge weggepickt werden. Du kannst ein Boden sein, wo nicht der Felsen die Dinge sabotiert. Und du kannst ein Boden sein, wo nicht die Disteln und Dornen all das andere ersticken. Letzte Folie. Du kannst den Boden verändern. Du bist dem nicht ausgeliefert. Amen. Die Band darf nach vorne kommen. Das Ziel ist die Insel. Es gibt einen Ort, wo alle Ressourcen, alle Möglichkeiten sind. Ein Ort, den uns das Wort Gottes offenbart. Und gemeinsam mit dem Heiligen Geist können wir das wahrnehmen. Um einen Lebensstil zu entwickeln, dass du beständig aus dem Unsichtbaren lebst, den dritten Himmel wahrnimmst, siehst, was der Vater tut und deswegen ganz andere Möglichkeiten hast, braucht ein Leben, wo du darauf achtest, dass das, was Gott redet, durch sein Wort und prophetisch und durch die Predigt, nicht geraubt wird. Das war das Rudern. Das ist deine Verantwortung, damit du auf der Insel landest. Ich lade euch ein, aufzustehen. Nehmt euch mal einen kurzen Augenblick. Nehmt euch euer Handy oder schreibt es aufmerksam in euer Herz. Was ist der Hauptpunkt, den gerade Gott zu dir sagt? Sind es die Sorgen? Ist es der Betrug des Reichtums? Ist es Vergnügungen des Lebens, Nebenschauplätze, Begierde nach übrigen Dingen? Ist es das nicht immer hören, aber nicht umsetzen? Ist es eine Oberflächlichkeit in deinem Leben, immer wuhu und dann das nächste wuhu und irgendwie nichts kommt wirklich zur Reife? Nimm dir mal einen Augenblick kurz und denk nach, was dich betrifft. Ohne Scham, ohne Verdammnis, wir haben alle unsere Sachen noch immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wir gehen jetzt in ein Lied hinein und dann werden wir den Gottesdienst nach diesem Lied abschließen, aber werden dem Herrn noch eine kurze gemeinsame Antwort einfach darauf geben. Beweg das kurz vor dem Herrn. Vielleicht bist du auch ganz neu hier und merkst, ja, das macht total Sinn. So sieht mein Leben aus. Vielleicht lebst du noch gar nicht mit Gott, aber merkst auch, doch, ich verstehe das total. Vielleicht merkst du heute, doch, ich will mit Gott leben. Wenn Gott so viel Weisheit hat, so das Leben so versteht, ich will mich an diese Quelle ranschließen. Ich will mit diesem Gott leben. Dann werden wir auch gleich nach diesem Lied gemeinsam beten, dass du einfach ein Leben mit Gott starten kannst.
Ja, Heiligen und Engel beugen sich vor dir. Vor Ehrfurcht singen wir und legen unsere Kronen vor dich hin. Die Heiligen, die Heiligen und Engel beugen sich vor dir. Voll Ehrfurcht singen wir und legen unsere Kronen vor dich hin. Du bist würdig, du bist würdig, du allein. Du bist würdig, du allein. Denn alles kommt von dir. Und alles bringen wir, die gebührt die Ehre. Du bist würdig, du allein. Du bist würdig, du allein. Denn alles kommt von dir. Und alles bringen wir, die gebührt die Ehre. Du bist würdig, du bist würdig, du allein. Du bist würdig, du allein. Denn alles kommt von dir und alles bringen wir. Dir gebührt die Ehre. Du bist würdig, du allein. Denn alles kommt von dir und alles bringen wir, dir gebührt die Ehre.
Herr, dir gebührt wirklich die Ehre, dir gebührt unser Lobpreis, dir gebührt unsere Anbetung, dir gebührt unser Leben. Also die gute Nachricht ist, wenn wir an so einer Stelle überführt werden und merken, boah, das bin ich, das ist genau wie ich lebe, da gibt es keine Anklage von Gott, kein Fingerzeigen, kein, boah, du bist schlecht oder so, sondern da gibt es einfach nur Gottes helfende Hand. Wenn wir da ehrlich sind zu Gott und sagen, ey Gott, das ist genau mein Thema, das möchte ich verändern, hilf mir, mich nicht um Sorgen zu kreisen, hilf mir, mich nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Da ist Gott mit Rat und Tat und so viel Gnade steht er zur Seite, Amen. Wir müssen unser Leben nicht selber hinbekommen, sondern das Leben mit Gott hat damit zu tun, dass er uns Wahrheit sagt und wir uns treffen lassen dürfen und dann sagen dürfen, ja, so sieht's aus. Danke Gott, dass du mich kennst. Danke, dass du mich lieb hast. Und wenn wir dann sagen, ja, ich brauche Hilfe, dann liebt es Gott, dir zu helfen. Gott liebt es, dir zu helfen. Es gibt keine Verdammnis, keine Scham und keine Anklage. Und bevor wir da konkret für beten, möchte ich diejenigen unter uns, die noch gar nicht mit Gott leben, diese Chance geben, nach dem, was du heute oder auch vielleicht die letzten Wochen oder Monate so mitbekommen hast, zu sagen, ich möchte mit diesem Gott leben, ich möchte mich mit diesem Gott versöhnen, ich möchte Jesus nachfolgen. Die Bibel sagt, dass es sehr einfach funktioniert. Es hat Gott alles gekostet, Gott selber ist Mensch geworden, Jesus hat als Mensch auf dieser Erde gelebt und er hat ein perfektes Leben gelebt und ist dann nach 33 Jahren wie ein Verbrecher an einem Kreuz hingerichtet worden. Er wurde hingerichtet wie ein Verbrecher, weil die Bibel sagt, dass wir alle, also du und ich, wir haben Schuld in unserem Leben. Und diese Schuld muss bezahlt werden. Aber Gott sagt, dass er dich so lieb hat, dass er nicht möchte, dass du für diese Schuld gerade stehen musst, dass du diese Schuld bezahlen musst, sondern er sagt, hey, ich habe mich für dich bestrafen lassen. Ich bin für dich gestorben. Ich habe mich für dich bestrafen lassen, so dass du nicht bestraft werden musst. Wenn du mit mir leben möchtest, sagt Gott, dann bin ich bereit, dir deine Schuld zu vergeben, dir die Schuld zu erlassen, weil ich sie auf meinen Sohn Jesus gelegt habe. Und du kannst einfach zu Gott sagen, ja, ich glaube, dass du das getan hast und ich möchte das und ich möchte ab heute nicht mehr ohne dich leben, sondern ab heute möchte ich mit dir leben. Ich möchte von dir lernen, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dich kennen. Vielleicht können wir das Licht ein bisschen heller machen, wenn dich das betrifft, und du das spürst, man spürt es in seinem Herzen, man weiß das. Wenn du das bist heute hier vor Ort oder am Livestream, dann heb doch einfach mal deine Hand nach oben und sag, ja, ich möchte heute ein Leben mit Gott starten. Ich möchte mich mit Gott versöhnen. Ich brauche Vergebung. Wir alle haben diese Entscheidung hier getroffen. Vielen Dank. Wenn dich das betrifft, einfach schön die Hand nach oben. Keine Angst, was andere denken. Christsein ist eh nichts Verstecktes. Einfach die Hand nach oben. Vielen Dank. Wer noch da ist, einfach die Hand nach oben. Einfach die Hand ausstrecken. Vielen Dank. Lasst gerade eure Hand oben. Dankeschön. Was wir jetzt machen, ist, dass wir einfach kurz gemeinsam beten. Die Bibel sagt, wer das in seinem Herzen glaubt und es dann mit seinem Mund ausspricht, also einfach das ausspricht, der wird gerettet werden. Und deswegen beten wir dieses Gebet jetzt einmal gemeinsam. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich kennst. All das Gute, aber auch alle Abgründe. Und danke, dass du mich willst. Danke, dass ich dein Wort heute gehört habe. Herr, ich brauche Vergebung. Und ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich glaube, dass du heute lebst. Herr, bitte rette mich. Bitte wasch mich rein. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte schenk mir ein neues Leben. Ab heute will ich zu dir gehören. Ich will dir nachfolgen. Du sollst mein Gott und mein Herr sein. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Wir geben Jesus und allen mutigen Leuten mal einen Applaus. Richtig stark. Applaus.